Lieber Vater im Himmel, du bist Gott und du bist wunderbar. Und dir danken wir, dass wir uns hier versammeln können. Herr, es geht um dich. Du hast die Welt in der Hand. Du kennst uns, du durchdringst uns. Und Herr, ich habe die Hoffnung, dass du hier zu uns redest durch diesen Tag, durch das, was hier passiert. Und ja, schenke du uns Begegnung mit dir und lass unsere Herzen gestärkt und erneuert aus diesem Tag hier rausgehen, dass wir dann wieder neu und voller Feuer etwas mehr von deinem Wesen und von deinem Reich und deinem Charakter verstehen und das Leben und das unser Herz erfüllt. Amen.
Vater im Himmel, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Danken dir dafür, dass du unser Licht und unser Heil bist. Und ja, wir haben die Erwartung, dass du uns heute beschenkst mit dem, was du uns zu sagen hast für heute. Wir erwarten, dass du uns stärkst und ermutigst, dass wir als Gesegnete auch von hier nach Hause gehen können. Danke, Jesus, für die Gemeinschaft, die du stiftest. Die ist einzigartig und das wollen wir auch heute erleben. Amen.
Und jetzt fangen wir einfach mal an. Der David und ich, wir waren ja dieses Jahr unterwegs mit dem E-Tandem und wir haben etwas umrundet, was wir hier folgendermaßen nennen. Kennt's das Lied? Also alle, die...
Das ist für mich der Inbegriff des
Pionierlieds. Sehr gut. Also, selbst du, David, kennst du das noch?
Ich kenne das, ja.
Wirklich? Das ist
ja unglaublich. Ich habe es ein paar Mal gehört, ja.
Es gibt's ja nicht. Also es war ein Lied aus der DDR, komponiert, um die junge Generation an die schöne Heimat DDR zu gewöhnen. Und da ranzuführen, ich komme dann noch mal ganz kurz drauf zurück auf die Geschichte mit DDR und Heimat und so. Das wird uns dann auch beschäftigen. Aber noch mal zurück zu unserer Radtour, die wir gemacht haben, der David und ich. Die Radtour, die wir gemacht haben, wir haben also Mittelsachsen umrundet mit seinem E-Tandem und da sind wir natürlich durch Dörfer und Städte gekommen und man sieht, dass sich die Heimat echt stark verändert oder verändert hat. Als das Lied hier, unsere Heimat hier komponiert wurde, sah dieses Gebäude, das geht nicht.
Nochmal?
Die Konzentration schon da? Teil nach unten. Will er nicht, ja. Also, ja, jedenfalls. Ach, die Technik. Geht nicht. Wir haben also Gebäude erlebt. Macht ganz in Ruhe her. Wir haben also Gebäude gesehen, die nicht mehr so schön in ihrer Bausubstanz da stehen. Das erste Bild sollte, vielleicht kriegen Sie es noch hin, die zwei, sollte der Gasthof an der B101 in Mittelseida sein. Also vermute, dass es ein Gasthof war. Na, das ist schon das Nächste. Das ist der Gasthof Lüttewitz. Sieht ähnlich aus wie in Mittelseida. Hier ist er. Hier ist er. Also sehr, naja. Der hatte seine besten Zeiten schon gehabt. Und so gibt es hier mehrere Gebäude, die wir gesehen haben, die so da niederlagen. Es war einmal ein Ort, wo viele Leute zusammengekommen sind. Denn nicht umsonst ist das Haus so groß gebaut und geplant. Und der nächste, das ist also Mittelseite ist an der B101 zwischen Freiberg und Annaberg. Das sagt euch vielleicht was. Und dieser Gasthof, das ist der Gasthof Lüttewitz. Das ist so östlich von Roßwein. Und das kenne ich selber als Kind noch. Ich war zwar nie zur Disco, aber ich weiß, dass das damals ein großer Treffpunkt war. Und eine große Disco, die ein großes Einzugsgebiet hatte. Da steppte der Bär in Lüttewitz im Gasthof. Jetzt sind dort die Fenster mit USB-Platten zugehangen. Die Bäume wachsen ringsrum und es ist nicht mehr viel da. Vom Dach fallen die Ziegel runter und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dort auch der Dachstuhl nachgibt. Und so merkt man, dass sich da Heimat verändert. Mal das nächste Bild, das ist der Bahnhof Geringswalde und auch der Bahnhof in Neuhausen. Beide Bahnhöfe, Neuhausen, der Bahnhof ist hier, dieses Gebäude. Das seht ihr auch unten mit USB-Platten, wenn man da näher rangeht, zugemacht. Und hier in Geringswalde die Fensterscheiben eingeschlagen. Also auch eine absolute Ruine. Beide Bahnhofsgebäude stehen heute leer rum. Also kein Bahnhof mehr, keine Schienenanbindung ist da schon gar nicht mehr da. Und das macht es natürlich so besonders, auch im Osten, da hat sich das Land besonders intensiv verändert, sehr dicht verändert in den letzten Jahrzehnten. Und das macht es wahrscheinlich auch so emotional, wenn wir vom Thema Heimat reden. Also ich merke, das ist im Osten ein ganz großes Thema und darum habe ich gedacht, ich rede heute auch mal über Heimat. Heimat verlieren, es fühlt sich ja so an, und Heimat gewinnen. Wir haben ja was dagegen zu stellen als Christen und wie sieht das aus und was ist das? Wir haben in der DDR zwei Diktaturen erlebt. Und zwar, also nicht in der DDR, wir haben auf dem Gebiet Ostdeutschlands, sagen wir so, zwei Diktaturen hintereinander erlebt. Es waren die goldenen 20er, alles war schön und es erblühte und dann kam die Weltwirtschaftskrise und Teuerung, Inflation und auch eine große Verunsicherung. Und dann kam einer und sagte, ich gebe euch Arbeit, ich gebe euch Brot, ihr müsst mich wählen. Und Deutschland ahnte zunächst mal nicht oder nur wenige haben es durchschaut, dass das ein absolutes Drama wird. Und so kam Hitler an die Macht und so wie er an die Macht kam, ist er ja Knall auf Fall gescheitert. Also das war ein sehr dramatisches Ende, davon müssen wir nicht weiter reden, das wissen wir alle, wie das Ding ausging. Und dann waren, ja, Hitler hatte ja auch das Land bebaut und gestaltet und zum Beispiel auch Kasernen gebaut und dann wurden bloß die Leute ausgetauscht. Und da waren die Uniformen nicht mehr braun, sondern die Abzeichen rot. Und es kam eine neue Diktatur. Deutschland wurde nach dem Krieg aufgeteilt in vier Besatzungszonen. Und ja, die Siegermächte haben die unter sich aufgeteilt. Und Stalin war natürlich auch daran interessiert, seine Zone zu haben. Und das war eben dann die spätere DDR. Und er hat ganz schnell aus diesem Land ja letzten Endes auch das unter seine Fittiche genommen, seine sein Arm reichte bis Ostdeutschland. Und so wurde die DDR im Grunde auch eine Diktatur. Und im Gegensatz zu dem Knallauffall des Zweiten Weltkrieges war das so ein langsames Sterben. War das so ein langsames Sterben bei der DDR. Viele, die haben sich schon nicht so richtig wohlgefühlt und es waren dramatische Einschnitte. Die Bauern wurden enteignet. Ich kann da persönlich reden, mein Großvater, der hatte den Hof, der hatte die Tiere, der war Bauer mit Leidenschaft. Und dann kamen die Viehwagen vorgefahren, das Land wurde enteignet, die Tiere wurden vom Hof geholt und dann gab es diese landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, wo alles einzubringen war. Meine Mutter hat gesagt, mein Großvater, ihr Vater, hat gelitten wie ein Hund, als die Tiere weg waren. Und ja, der Sozialismus hat sich nicht nur Feinde gemacht. Ihr wisst ja alle, ihr seid auch DDR-Kinder wie ich. Es war, wer das heute schön redet, der hat es nicht wirklich erlebt oder blendet diese ja, teilweise menschenverachtenden Machenschaften aus. Menschen wurden für freie Meinungsäußerung eingesperrt und so weiter. Ich muss das nicht weiter entfalten. Und dann kommt das Jahr 1989, die Leute werden immer unzufriedener, sie gehen auf die Straßen, dann kommt noch dazu, dass Ungarn die Grenzen aufmacht und man kann nur sagen, unser Vater im Himmel hat eine große Gnade geschenkt, dass gerade in der Zeit in der Sowjetunion Michail Gorbatschow an der Macht war, der Reformen durch seine Perestroika und Glasnost möglich gemacht hat, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so friedlich abgegangen. Also das darf man ja auch mal dem Herrn als Dank sagen, dass das so wundersam passiert ist, die Wende. Aber mit der Wende ging es dann los und Kohl hatte ja dann dem Land blühende Landschaften versprochen. Das ist teilweise auch tatsächlich eingetreten. Also wenn man heute mal die Bilder so von den Dörfern und Städten sieht und wie es zu DDR-Zeiten war, man muss mal alte Filme von Leipzig oder sowas angucken. Also es war ja ruinös, es ist ja unglaublich. Es friert ein, wie grau und wie schlecht, in welchem schlechten Zustand die Gebäude waren und die Städte aussahen. Das war nicht lebenswert und schön. Ja, aber es passierte eben gerade in den kleineren Bereichen, ja, selbst in den Großstädten auch, Betriebe wurden zugemacht. Die Menschen wurden arbeitslos. Da hast du dem Kapitalismus entgegengejauchzt und plötzlich stehst du auf der Straße. Und man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Generation, die so den Nationalsozialismus noch mitgemacht hat, das war auch so, das kam so verheißungsvoll daher und plötzlich ist das nichts mehr. Dann kommt eine neue Diktatur und auch die scheitert. Und am Ende, wenn die meisten sind zwar dann in Rente gegangen, die den Krieg noch erlebt hatten und dann die DDR, die sind dann nach der politischen Wende in Ruhe gegangen, aber die das so als Kinder die Anfänge der DDR erlebt haben, die haben natürlich dann, es könnte sein, dass die dann auf der Straße stehen, arbeitslos. Und dann hast du nichts mehr. Und die Gasthöfe verschwinden, die machen Reihe nach zu, ihr habt es gesehen hier, die Bilder, die Zeugen davon. Die Schulen verschwinden teilweise sogar aus den kleinen Städten, die Oberschulen und so weiter, die Realschulen. Kindergärten machen zu, Läden werden geschlossen, die Post ist nicht mehr da, keine Sparkasse mehr. Die ganze dörfliche und kleinstädtische Infrastruktur geht krachen. Die Läden, was sagt meine Mutter manchmal noch, in Frankenberg, was war da los? Wie viele Leute waren da unterwegs einkaufen? Und wie viele Leute hatten da in den Betrieben Anstellung und ihr Auskommen? Und es ist alles kaputt gegangen. Das heißt, ständig... Oder die Frage drängt sich hier auf, was bleibt denn überhaupt? Was trägt? Im Gegensatz dazu muss man sich das mal überlegen, in den Altbundesländern ist die Situation tatsächlich auch für die Seelen der Menschen anders gewesen. Mit diesem Marshallplan kam nach dem Krieg die Wirtschaft in Gang. Es war ganz bewusst so gewollt, dass die Wirtschaft sich auch erholt. Und für die Menschen, die bekamen Arbeit, die bauten ja das Land wieder auf und die Märkten, die bekamen eine Idee davon, was ich tue mit meiner Arbeit, dazu helfe ich, dass es mir hier gut geht. Die bekommen eine Idee von einem guten Leben. Und das wird weiter gebracht und ja, und dadurch ist man in den Altbundesländern nicht so in der Seele verwundet wie, oder da bleiben nicht so viele Fragen wie bei den Menschen hier in Ostdeutschland. Ja, es ist so äußerlich viel kaputt gegangen und nach beginnt dann auch noch mehr kaputt zu gehen, nämlich, wenn es keine Betriebe mehr gibt, gab es in den 90er Jahren keine Ausbildungsstätten mehr. Also zerbricht die familiäre Stabilität. Die Kinder gehen hunderte Kilometer weiter weg, müssen dort ihre Ausbildung machen. Sie gehen, wie man so schön sagt, in den Westen zur Lehre. Die zurückbleibenden Eltern können größtenteils ihre Enkel nicht mehr aufwachsen sehen, weil sie eben mehrere hundert Kilometer weg müssen. Ja, und so werden Familien entwurzelt und auch da reißt es rein und ja, Heimat ist, dieser Heimatbegriff ist gebeutelt. Aber wenigstens hat man ja im Osten noch so eine homogene Bevölkerungsgruppe. Man hat so, man versteht sich in der Sprache, in der Kultur. Und wenn die Leute miteinander reden, dann verstehen die sich und es werden dieselben Themen behandelt und die Ungerechtigkeit. Bis heute sind immer wieder die Ungerechtigkeiten ein Thema und ja, der DDR-Bürger als in der Opfermentalität und sowas. Aber man versteht sich und man hat diese Kultur. Und selbst das wird dann noch oder torpediert oder steht in der Gefahr, es zerbricht, zumindest in der Gefahr, nämlich als dann 2015 diese Menge an fremden Menschen mit fremder Sprache, mit fremder Kultur kommen und dem Ostbürger bleibt gefühlt nichts mehr. Ich habe ein Bild, guck mal. Genau, da zerbricht auch Kultur. Wisst ihr? Machen wir das nächste. Das ist ein Bild von diesen Pegida-Demos in Dresden. Und was steht vorne drauf? Für unsere Heimat, für die Zukunft unserer Kinder. Für meine Begriffe ist es der Inbegriff von Sehnsucht nach Heimat, nach dem, was bleibt. Für unsere Kinder, die sollen mal was Bleibendes haben. Und man hat diese Demonstranten alle in eine Ecke gestellt. Und zwar gleich politisch gebrandmarkt. Und ich denke, man hat damit die Situation eher noch schlimmer gemacht. Die Leute fühlen sich nicht verstanden. Und ich habe nie und nirgends gehört, dass das Ding auch mal von dem Heimatbegriff her aufgearbeitet wurde. Und ich will das zunächst einmal ernst nehmen, auch wenn ich selber nie auf so eine Demo gegangen wäre. Aber ich will das zunächst mal ernst nehmen und ich kann das verstehen, dass Menschen hier sagen, bis hierher und nicht weiter. Uns wurde gefühlt, ob es wirklich so ist, kann man nochmal reden, aber uns wurde gefühlt alles genommen. Und woher das Gefühl kommt, habe ich euch gerade versucht deutlich zu machen. Und wie gesagt, gerade die Journalisten, die haben das aus meiner Sicht im Wesentlichen auch noch verschlimmert und die Leute gebrandmarkt. Natürlich gab es besondere Typen an der Stelle, die dann das auch ausgenutzt haben. Aber ich denke, wir sollten das erstmal auch verstehen, lernen. Und ich verstehe natürlich auch die Leute in den Altbundesländern, ne, die den Wohlstand damals aufgebaut haben nach dem Krieg und die dann nach der Wende ja, den Osten mitfinanziert haben oder den Aufbau des Ostens und die dann sagen, da seid ihr nie zufrieden. Und was wollt ihr denn noch? Das kann man auch verstehen, weil die Hintergründe vom Osten nicht haben. Ich nehme mir wirklich Zeit, um das mit euch mal durchzunehmen. Ich denke, das ist nicht ohne. Das hat was mit dem Verstehen der Menschen zu tun. Okay. Ach, der muss noch ein paar Mal durchklicken, weil das ist dieselbe Fülle. So, genau. Halt, das war zwei. Ja. Heute, die neue Generation, die Nachwendegeneration, würde ich erst mal sagen, die dann tatsächlich hier geblieben sind und nach der Wende geboren wurden, das ist so vielleicht die Generation, die man in Altbundesländern die 68er nennen könnte, weil die sagen, ihr mit eurer Opfermentalität, also an die Eltern gerichtet, ne, und ihr habt das alles mitgemacht im Osten und so, ist vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei, so wie die 68er ihre Eltern angeklagt haben und gesagt haben, ja, was habt ihr eigentlich gemacht? Wieso seid ihr dem Adolf so blind hinterhergelaufen? Und ich würde fast sagen, oder würde das fast ein bisschen vergleichen wollen, die Nachwendegeneration ist so die, eben die Generation, die verspätete 68er des Westens. Damals wurden die Eltern gefragt, was zählt, was hat Wert, was habt ihr uns zu sagen, und die Eltern hatten es nicht. Und heute werden die Eltern auch gefragt und sie haben oftmals nichts zu sagen. Die Generation, die jetzt alt wird, ich sage das nicht als Vorwurf, und die haben ihre Geschichte und die haben ihre Gebrochenheiten, aber sie haben oftmals den Kindern keine Werte mitzugeben oder keine bleibenden und guten Werte. Da ist eine Sprachlosigkeit da. Ja, und so fängt ja mit der neuen Generation eine neue Zukunft an, und die sagen, wir müssen das Leben in die Hand nehmen. Ja, und da ist eine Generation, man kann jetzt sagen, von etwa 2000, würde ich das jetzt mal sagen, bis so 2019, 20, da ist doch das Land sehr gewachsen und hat sich entwickelt und ja, stabile Familienverhältnisse, also auch durch Einkommen und Wohlstand und alles. Ich würde sagen, das hat sich da extrem gut entwickelt. Und jetzt sind wir bei einer Situation, jetzt zerbricht wieder was. Die Zukunft, und diesmal trifft es aber nicht nur den Osten, sondern alle, weil es geht um das Klima. Und wir merken das deutlich. Wenn ich bei uns in den Dorfbach gucke, erschrecke ich, wie wenig Wasser da ist. Die Wirtschaft gerät unter Druck, und man kann sich das ja mathematisch einfach mal zusammenrechnen. Es kann so nicht funktionieren, wie wir gerade unsere Wirtschaft gestalten. Ja, es gibt Arbeitskräftemangel, was wird denn? Und schon wieder ist Zukunft unklar, es macht Angst. Und die große Frage ist, was bleibt? Was trägt? Was ist Heimat? Ich glaube, das ist ein Suchen nach dem, was bleibt und trägt. Und ich lade euch jetzt mal ein zu gucken, warum ist denn das Ding so emotional besetzt? Und was steht denn dahinter, wenn Menschen Heimat suchen? Ihr kennt die Band Silbermond. Die haben dieses wunderschöne Lied gemacht, gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Sagt euch vielleicht was. Und da wird eine Sehnsucht angesprochen. Eine Sehnsucht nach Sicherheit. Also was trägt denn? Was bleibt? Wenn die Welt sich schon dreht und unruhig ist und immer schnelllebiger wird, worauf kann ich denn bauen? Was bleibt denn? Es ist aber auch Heimat, der Ruf nach Heimat oder die Sehnsucht nach Heimat ist auch, schreib's gleich an, ich will es deutlich machen, wenn alles, wenn in mir ein seelischer Schmerz ist, an der Trauer, kann man das gut mal buchstabieren. Ich muss einen geliebten Menschen loslassen. Dann ist in mir ein Schmerz und dem kann ich nicht entfliehen. Es gibt keine Schmerzmittel, die du dagegen einnehmen kannst. Der ist einfach da. Und die natürlichste Reaktion, wenn da was kommt, ist eigentlich Flucht. Wie komme ich denn da raus? Aus so einem Schmerz kommt man eigentlich schlecht raus. Aber es gibt so die Versuche, das wenigstens ein bisschen niederzudrücken, das nennt man Trost. Also wo jemand da ist, der mich mal in den Arm nimmt, wo jemand mit mir mal weint, wo ich einfach mal sein darf und diesem Schmerz auch Raum geben darf. Und Heimat ist sowas wie eine Sehnsucht nach Trost. Wer kann mich trösten? Wisst ihr, was Trost im Englischen heißt? Comfort. Also Komfort. Das Einzige, was irgendwie manchmal trösten kann in dem seelischen Schmerz oder auch in Fragen, ne? Wer bin ich, wo gehöre ich hin, was soll mal aus mir werden? Und du kannst das Ding nicht bearbeiten und es ist in dir und es gärt und macht. Ja, du kannst ja einen Trost suchen und Trost ist oftmals Komfort, Wohlstand. Es ist so eine Art Trost, wo ich mich zurückziehen kann, wenn alles ins Wanken gerät, aber wenigstens noch mein Sofa in der Stube habe ich. Ich sage es mal ein bisschen plakativ. Trost ist, oder wenn man dann nach Heimat schreit, ist sowas wie eine Suche nach Betäubung von unbeantworteten Fragen und Sehnsüchten. Heimat ist aber noch mehr. Heimat ist ja ein überschaubarer Raum. Das ist die Familie, das ist das Elternhaus zunächst mal, das ist mein Heimatdorf oder die Heimatstadt, die Nachbarschaft, die man kennt. Und in diesem überschaubaren Bereich, da kann ich mich am nächsten auch so einbringen, dass was zurückkommt. Es interessiert doch keinen in Chemnitz, Leipzig oder Berlin, was ich in meinem Dorf mache. Aber die Nachbarschaft interessiert es. Das heißt, wenn ich nach Heimat suche, dann gibt es auch manchmal mehr unbewusst, aber es gibt eine Sehnsucht nach Anerkennung. Ich erinnere mich noch gut. Einige von euch wissen, dass ich ja bis letztes Jahr eifriger Geflügelzüchter war und da so Hühner hatte, die ich dann auch auf Ausstellung brachte. Und das hat mich 2012 damals dazu gebracht, Europameister zu werden. Da war in Leipzig eine große Ausstellung. Da sind europaweit Züchter gekommen. Ich konnte mit meinen Hühnern Europameister werden. Und ich erinnere mich noch ganz ehrlich, als wir dann die nächste Vereinsversammlung in Hainichen hatten im Gasthof, wenn dann gesagt wird, ja, und der Kai, der hat dann den Europameistertitel erlangt. Es gab noch einige andere, aber bei mir war es so, ich hatte zwei verschiedene Rassen da ausgestellt und Europameister, da brauchtest du 4 Tiere, die dann so die höchste Bewertung hatten. Und dann gab es aber noch Europa Champions. Das waren Einzeltiere, die besten in ihrer Kollektion waren. Und ich hatte in dem Jahr tatsächlich noch 2 Europa Champions auf jedes einzelne dieser Sorten, die ich da ausgestellt hatte. Und dann bist du in deinem Heimatverein und dann kriegst du die Anerkennung zugesprochen. Der Kai, der ist Europameister geworden und noch 2 Champions, Europa Champions hat er gemacht. Ja, so. Also ich will, dass das mal deutlich war. Ja, die Anerkennung, die kriegst du eben vor Ort, in der Nähe, in der Heimat. Und ein letztes. Heimat ist, weil es eben so ein überschaubarer Rahmen ist, und der geht eigentlich in der Familie los, in der Ehe, mit den Kindern, im Freundeskreis. Wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir durchdrücken, was wir wollen. Das nennt sich dann durchaus manchmal Manipulation. Irgendwie haben wir das alles ein bisschen drin. Und das heißt, wir haben eine Sehnsucht, Einfluss auszuüben. Man könnte das unter dem Stichwort Macht sehen. Macht ist gleich ein bisschen hochgegriffen, aber ne, wo ich Einfluss ausübe, wo ich selber was gestalten will, aber wo ich die anderen möglichst damit hineinnehmen will, dass das passiert, was ich will. Und die Kernfragen nach dem Thema Heimat sind also: Wo bin ich sicher? Wer tröstet mich, wenn Dinge auf mich zukommen, die ich nicht einordnen kann? Wer oder was legitimiert mich oder gibt mir Anerkennung? Es ist gut, dass du da bist. Es ist schön, was du tust. Und wer oder wozu, ich möchte es mal unter der Frage hier zusammenfassen, wozu bin ich Mensch? Was darf ich denn gestalten? Wozu bin ich denn da? Und was darf ich bestimmen? Das sind so Grundfragen. Und am Ende, wie gesagt, deswegen wird es so emotional, wenn diese Fragen nicht beantwortet sind, kann ich dann immer noch drunter schreiben, dann entsteht Unruhe, Angst, Unsicherheit. Man fühlt sich ohnmächtig, das ist praktisch das Gegenteil. Ne? Sicherheit, da bin ich ruhig, das ist okay, aber eine Unruhe, das entsteht, wenn diese Fragen nicht geklärt sind. Eine Ohnmacht, eine Aggressivität oder eine Resignation, wenn irgendwie kein Trost da ist. Oder keine Anerkennung. Genau, Angst hatte ich schon gesagt. Und das sind Fragen, wo bin ich sicher? Wozu bin ich bestimmt? Das sind eigentlich Fragen, nach meiner Identität. Ich bin auf meiner Vorbereitung auf Hermann Hesse gestoßen. Den nehme ich hier mal so ein bisschen als Beispiel. Hermann Hesse ist in Calw, hat er gelebt. Und er hatte seine Eltern waren Missionare. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, ich habe es nicht gewusst. Eine evangelische Missionarsfamilie. Aber der Hermann Hesse war ein sehr rebellisches Kind. der Vater oder die Familie ist auch im schwäbischen Pietismus nicht so richtig heimisch geworden. Der Vater war irgendwie aus Estland oder Lettland. Und ja, das war wahrscheinlich auch familiär dort ein bisschen problembeladen. Und dann hatte der Hermann Hesse auch viel Streit mit seinen Eltern, weil er eben so seinen eigenen Kopf hatte. Der hat Lehren angefangen, wieder abgebrochen, der ist auch aus dem Internat getürmt und so weiter. Und er fühlt sich von Gott, den Eltern und der Welt verlassen. So ist sein innerer Zustand und so geht er. Dann kommt noch der Erste Weltkrieg. Und ja, und der ist eigentlich auf der Suche. Der hat übrigens sogar mal in dem Bad Boll, wo der Christoph Blumhardt, diese Blumhardtschen Stiftung, Christoph Blumhardt sagt manchen was, das ist ein Pfarrer, ne, der Heilungswunder erlebt hat und der dann so ein Zentrum, wo Menschen gesund werden durften, in Bad Boll aufgebaut. Und da war auch Hermann Hesse. Dort hat er sich mit einem Revolver versucht, aus der Welt zu schaffen. Es ist ihm nicht gelungen. Er hatte dann erst etwas Ruhe, als er dann, und dort hat er die größte Zeit seines Lebens verbracht, im Tessin. Da hat er dann gewohnt. Aber so richtig innerlich hat er keine Heimat gefunden. Und er hat, das kann man sich mal in Ruhe zu Hause mal zu Gemüte führen, findet man im Internet ein Werk von ihm, das heißt Rotes Haus. Und er beschreibt dort, dass er beim Anblick, es ist auch nur ein Ausschnitt und ich werde euch nicht alles vorlesen, er beschreibt jedenfalls, er sieht ein rotes Haus und bei diesem Anblick denkt er über sein Leben nach und über das Heimatsein. Und er sagt zum Beispiel, Heimat in sich haben. Wie wäre da das Leben anders? Es hätte eine Mitte und von der Mitte aus schwängen alle Kräfte. Das ist eine Frage nach Identität, die ist nie klar. Und er sagt dann weiter, ich habe schon einmal Heimat gehabt, habe ein Haus gebaut, habe Wand und Dach gemessen, Wege im Garten gezogen und eigene Wände mit eigenen Bildern behängt. Jeder Mensch hat dazu einen Trieb, wohl mir, dass ich ihm einmal nachleben konnte. Viele meiner Wünsche haben sich im Leben erfüllt. Ich wollte ein Dichter sein und ich wurde ein Dichter. Ich wollte ein Haus haben und baute eins. Ich wollte Frau und Kinder haben und hatte sie. Ich wollte zu Menschen sprechen und auf sie wirken und ich tat es. Und jede Erfüllung wurde schnell zur Sättigung. Satt sein aber war das, was ich nicht ertragen konnte. Ich deute, weil das nicht geklärt war, die Frage nach Identität. Man könnte dieses, was er sagt, mit der Mitte, auch mit Heimat übersetzen. Wo ist meine Heimat? Wo gehöre ich denn hin? Und die Sehnsüchte, die wir haben, Heimat ist im Wesentlichen eine Sehnsucht. Gibt es ein wunderbares Zitat von dem englischen Literaturprofessor Clive Staple Lewis, der so im Zweiten Weltkrieg bekannt geworden ist, weil er so Radioandachten gemacht hat zum Christsein. Der ist sehr spät zum Christen geworden, ist ein grandioser Denker und der schreibt einmal, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Also mit eigenen Worten, wenn wir diese Sehnsucht nicht gestillt kriegen, die in uns ist, dann können wir doch davon ausgehen, dass da irgendwo unser Ziel, unsere Heimat woanders ist, als alles, was wir hier suchen. Ich finde das sehr besonders. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir von einer anderen Welt geschaffen sind. Das ist die Krux mit dem Thema Heimat. Letzten Endes steht hier indirekt bei Lewis die These, das Thema Identität kann mit nichts in dieser Welt gestillt werden. Du kannst dich ein Leben lang mit den vier Fragen beschäftigen. Ich werde sie, wir sind gleich am Schluss und ich werde sie noch anschreiben, dann könnt ihr sie in Ruhe nochmal euch zu Gemüte führen. Also, wo bin ich sicher? Was tröstet mich? Wer oder was legitimiert mich? Wozu bin ich Mensch? Auf diese Fragen kannst du dich ein Leben lang beschäftigen und du wirst nicht fertig damit, weil du Identität nicht aus dir selber heraus nehmen kannst. Identität wird dir zugesprochen. Und dazu bietet uns die Bibel eine ernstzunehmende Alternative. Und ich möchte euch da mal bitten, oder vielleicht könnt ihr das, ja, ich habe keine Bibel, ich gehe mal selber rein in den Psalm 63. Ich finde den so treffend. Und damit möchte ich dann zum Ende kommen. Psalm 63, es ist ehrlich gesagt tatsächlich mein Lieblingspsalm. Weil er auf die Frage nach der Identität Antwort gibt. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Also nochmal langsam. Gott, ich suche dich. Ich habe Sehnsucht nach dir. Du bist meine Heimat, sagt im Grunde der Psalmbeter hier, David. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem Land, trockenes Land, Dürre. Da ist kein Trost, da ist auch keine Sicherheit. Aber du bist meine Sicherheit, du bist meine Sehnsucht. Wenn ich nur dich habe, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, deine Macht, du hast Macht. Und wenn ich bei dir bin, ist das alles gut. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Die Anerkennung, die hole ich im Grunde darin, dass ich ihn anbete. Da kommt mir Identität zurück und hier geht es weiter. Ich will dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Was kann ich tun? Was kann ich gestalten? Wo kann ich Macht ausüben? Ich bin berufen zum Lobpreis, da was hineinzusprechen und anzubeten. Und schon, das hat was mit meiner Identität zu tun, wenn ich Gott anbete. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Schatten der Flügel hat es mit Sicherheit zu tun. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Aha, ich habe also eine Bedrohung. Meine Identität ist schon immer wieder in Frage gestellt durch verschiedenste Dinge. Aber Sicherheit und Trost sind bei Gott. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden, aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen gestopft werden. Das Ding, das ist die These von jemand, der Gott kennenlernt, da wird es die Grundthese. Gott ist die Antwort auf die Frage nach deiner Identität. Wer bist du? Und die Sehnsucht kommt sozusagen an ihr Ziel, oder wenn man es mit Hermann Hesse formuliert, du hast deine Mitte in Gott. Gott will die Mitte sein. Du darfst ankommen bei Gott. So wie mal zum ersten Vortrag.